Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich möchte Ihnen heute Abend 7 Ermutigungen mitgeben, wie es gelingen könnte, in die eigene Kraft hineinzugehen. Ich freue mich sehr, hier zu sein in dieser Stadt Osnabrück, in der vor 2, 3 Wochen, meine ich, das Filmfestival war, in dem es so wunderbare Kinos wie das Cinema Arthaus oder Hasekor gibt, weil ich möchte Ihnen auch heute Abend erzählen, wie Filmmomente meinen Glauben, meine Spiritualität stärken. Viele von Ihnen wissen es, ich bin sehr stark geprägt von der mystischen Lebenskultur. In dieser lutheranischen Kirche sind wir da in einer guten Umgebung. Ich bin so fasziniert von einer Hildegard von Bingen, von einem Meister Eckhart und dann hinein bis ins 20. Jahrhundert, Dag Hammarskjöld, 2. UNO-Generalsekretär, eine politische Lichtgestalt des 20. Jahrhunderts. Also da kann niemand sagen, ja, der hat es gut gehabt im Kloster. Wobei, das kann nur jemand sagen, der noch nie im Kloster war. Gott sei Dank gibt es auch im Kloster helle und dunkle Tage, leichte und schwere. Dag Hammarskjöld, ehemaliger UNO-Generalsekretär, der sich aus tiefer Liebe zu den Menschen, vor allem zu den Kleinen, zu den Entrechteten, geweigert hat, sich im Kalten Krieg zwischen Amerika und Russland aufreiben zu lassen, sich verbiegen zu lassen. Er hat auch, so hat man es nach seinem Tod in seinem Tagebuch entdeckt, das war 1961 in seinem Zimmer in New York gefunden hat. Er hat gesagt, wenn ich als höchst aktiver politischer Mensch nicht immer wieder auf eine andere Ebene gegangen wäre, wenn ich nicht immer wieder schöpfen konnte aus den tiefen Quellen des Lebens, des Glaubens, dann hätte ich diesen Beruf nie ausgehalten. Und da kam es sinnigerweise 1957 in sein Tagebuch: Ich versuche jeden Tag ein seelisches Kraftfeld zu betreten. Und das ist mein Wunsch an Sie heute Abend, wo immer Sie heute herkommen, wie immer Sie den Tag erlebt haben, vielleicht angenehm, mit wohltuenden Überraschungen, vielleicht mit Störungen, vielleicht mit Druck, vielleicht mit großer Sorge, mit Not, wie immer Sie da sind. Ich möchte Ihnen Mut machen, ein seelisches Kraftfeld zu betreten. Und das heißt, für mich, ich habe es bei der Hammarskjöld gelernt, ich möchte Ihnen Mut machen, bei sich selber ankommen zu dürfen. Der Atem ist da der Schlüssel, das ist die große spirituelle Frage. Heute schon geatmet. Wenn Sie es noch nicht getan haben, ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, dass Sie hier sein dürfen, tief ein- und ausatmen können. Und für Dag Hammarskjöld bedeutet ein seelisches Kraftfeld betreten, sich zu erinnern, das ist also nicht Schönrederei, Schönfärberei. Es bedeutet, sich zu erinnern, dass jetzt, in diesem Moment, in einer Welt voller Kriege und Grausamkeiten, dass es überall Frauen und Männer gibt, Kinder, Jugendliche, bis oben end, die das Gute suchen und die sich für Frieden engagiert wollen. Das meinte er mit dieser Einladung, ein seelisches Kraftfeld zu betreten. Das wäre so die eine Einladung von mir. Ich persönlich bin auch sehr stark geprägt durch die evangelische, kämpferische Theologin Dorothy Sölle. Ich hatte das Glück, mit ihr vor ihrem Tod freundschaftlich im Gespräch zu sein. Meine letzte Begegnung mit ihr war in ihrer Küche in Hamburg. Das ist ja wichtig im Leben, die großen K. Küche, Kinder, Kirche, Kino, Kloster, Kultur. Ja, um die großen K geht es im Leben. Ich war in der Küche und dort ist Hölle. Und auf einmal steht sie auf und sagt mir, du Pierre, jetzt muss ich dir doch was Unglaubliches erzählen. Stell dir vor ein paar Tagen, meine Enkeltochter Charlotte, 4 Jahre alt, innerhalb ein paar Minuten hat sie mir alle Küchenschränke ausgeräumt und hat in meiner Küche ein fiktives Bistro eingebaut. Und irgendwann war es dann der Dorothee Sölle doch zu viel und sie soll dann die Kleine an der Hand genommen haben und ihr gesagt haben, Schluss mit diesem Theater. Charlottchen, Kinder können uns wichtige spirituelle Begleiter sein. Charlottchen soll die Oma ganz groß angeschaut haben und ihr gesagt haben, ach Oma, du denkst immer nur in echt. Das wäre eine andere Beschreibung, wie konkret ein achtsamer Weg sein könnte im Leben, nicht immer nur in echt zu denken. Also ich empfehle Ihnen das nicht, wenn Sie morgen Ihre Steuerrechnung ausfüllen müssen. Und ich empfehle Sie Ihnen auch nicht, wenn Sie morgen eine neue Waschmaschine kaufen. Gucken Sie genau hin, was im Kleingedruckten steht. Aber ich empfehle Sie immer wieder, und das geht es, dass wir diesen Dualismus aufgeben. Ich gehe schnell schwimmen, damit ich wieder schnell meditieren kann. Es gibt nämlich eine andere Möglichkeit. Das ist uralte, interreligiöse Lebensweisheit, dass das Schwimmen zur Meditation werden kann. Ein seelisches Kraftfeld betreten, also bewusst in die Erinnerung gehen, dass wir nie Einzelne sind, sondern immer Teil eines Ganzen und nicht immer nur in echt zu denken. Das wären schon 2 Spuren zum Thema des heutigen Abends, geh hinein in deine Kraft. Wie Sie es in der Einleitung gehört haben, möchte ich Ihnen heute Abend einen besonderen Akzent setzen, indem ich Ihnen von vielen Momenten erzähle, die mich nachhaltig geprägt haben. Schreiben heißt für mich beten. Vor 25 Jahren in einer 2-jährigen Burnout-Zeit ist meine Schreibquelle aufgebrochen und seither versuche ich, alles, was ich erlebe, an Schönem, Lustvollem, an Schmerzlichem, Widersprüchlichem, ich versuche es schreibend zu vertiefen. Und da habe ich eben gemerkt, dass nicht nur das Eintauchen in die biblische Botschaft, das Eintauchen in diese Texte von weisen Frauen und Männern, die wie Martin Luther sagen, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Dass nebst dieser Kraftspur in meinem Leben, wo ich immer wieder Gottes Nähe erfahre, dass mich eben das Kino wesentlich geprägt hat. Und davon möchte ich Ihnen heute Abend auch erzählen. Aber bitte lassen Sie sich nicht Länder und Begehren, wenn viel nicht ihr Ding ist, das spielt keine Rolle. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich finde, Kunst kann ein großes Eingangstor zur Religion sein. Und der Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern finde ich absolut entscheidend. Um eben auf einen Glaubensweg wirklich hineinzuholen in die großen Fragen der Welt. Und manchmal, so ist es ja bei Künstlerinnen und Künstlern, dass sie schon viel weiter sehen als etwas, was uns noch nicht ganz so bewusst ist. Da ich nun autobiografisch schreiben kann, habe ich in diesem neuen Buch 50 Filmmomente fürs Leben, bin ich eben zurückgegangen und habe mich gefragt, ja, was gibt mir denn Kraft? Und dann habe ich eben gemerkt, eine Spur ist, dass ich beim Anschauen eines Filmes immer wieder Momente spüre, wo meine Seele genährt wird. Das hat mit meinem Weg zu tun. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wir hatten keinen Fernseher, erst als ich 14 Jahre alt war. Und mein erster Kinofilm, den ich gesehen habe, das war 1965, mit 12 Jahren. Wissen Sie noch, welchen Kinofilm Sie zuerst gesehen haben? Können Sie sich noch erinnern, wie sich das so anfühlt? Ich ermutige Sie, heute Abend ins Gespräch zu kommen. Beim Erscheinen des Buches hat mich eine Journalistin gefragt, welche drei Filme muss man gesehen haben, bevor man stirbt? Oh Gott, ich bin fast gestorben an dieser Frage. Ich gebe sie Ihnen auch mit. Welche drei Filme muss man gesehen haben, bevor man stirbt? Also ich konnte die Frage nur beantworten, indem ich gesagt habe, für heute nenne ich Ihnen mal diese drei Filme, morgen muss ich dann wieder gucken. Mein erster Kinofilm, ich weiß noch genau, ich war 12 Jahre alt, mit hart erarbeitetem Taschengeld bin ich wie ein kleiner König die Loge hinaufgegangen. Und dann dieser Moment, es gibt ja heute, das ist selten, aber es gibt noch so die Kinos, wo dann der Vorhang aufgeht, wo eben das Licht zurückgeht und wo ich erahne, jetzt ist da für mich ein Raum. Und jetzt bin ich mit anderen zusammen und durch den Film werde ich noch in eine größere Dimension hineingehen. Und genau davon erzählen weise, spirituelle Frauen und Männer. Mein erster Kinofilm heißt Winnetous Tod, geheult wie ein Schlosshund. Und mein zweiter Kinofilm, das war ein bisschen dramatischer, den habe ich aus Protest gegenüber meinen Eltern, habe ich den angeguckt. Ich war 15,5 und der Film war ab 16 Jahren. Ich bin dann mit zwei Kumpeln, mit Durchfall, mit Magenkrummen da hineingegangen, habe mich schon im Gefängnis gesehen, wenn ich da erwischt würde. Der zweite Film meines Lebens, zur Sache, Schätzchen, mit Uschi Glas. Der Skandalfilm des Jahres aus dem Jahr 1968. Von der deutschen Regisseurin Maya Spills, einer der erfolgreichen Filme. Die beiden Filme, Winnetous Tod zur Sache schätzen, das sind nicht mehr meine Lieblingsfilme. Aber für mich war das damals Balsam für meine Seele, diesen Halbstarken, so hat man da den Jugendlichen gesagt, den Halbstarken zu begehen. Aufgewachsen in einem kleinen Dorf, sechsmal pro Tag drei Löffel, was denken die anderen? Das hat mich verbogen, krank gemacht. ganz wegkriege ich diese Dauerimpfung echt nicht. Aber das Eintauchen in die Lebensschule Jesu, und das ist für mich sicher auch ein Grund, Filme, die können eben da uns zusagen, dass es nie zu spät ist. Wir dürfen und können immer wieder klein anfangen. In den Worten des Lebensfreundes aus Nazareth, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, findet ihr keinen Zugang zu Gottes Raum, einer Welt, die anders werden kann. Gerechter und zärtlicher. In den Worten eines Filmes, des deutschen Filmemachers Werner Herzog, den ich auch sehr schätze, auch Zwerge haben klein angefangen. Wir können immer wieder neu anfangen, bis oben endet. Das ist meine tiefe Hoffnung. Und als ich dann aus Protest gegen meine Eltern, weil sie mir ein Jahr katholisches Internat verordnet haben, ohne mich zu fragen. Ich war in Französisch eine Niete, ein fauler Hund, und meine Eltern haben die Alarmglocke gezogen, ein Jahr katholisches Internat, 18 Stunden Französisch, die Sprache, die ich hasste. Und Charakterschule, das war auch nicht gerade verlockend. Und dann ist was Unglaubliches geschehen. April 1968, erste Religionsunterrichtsstunde, ein Ordensmann im Hafiz sagt uns, wir werden im Religionsunterricht Filme anschauen. Und wir schauen keine Jesusfilme an, so viele gibt es gar nicht. Wir gucken die Filme an, die aktuell sind, wir gehen ins Stadtkino, wir suchen den Zugang zum eigenen Leben und zum Lebensfreund aus Nazareth. Und das hat mich bis heute nachhaltig geprägt. Religion als Befreiung, als Ermutigung, sich selber zu werden, als Bekräftigung, solidarisch zu bleiben. Und das ist sicher einer der Gründe, warum ich dann mit 20 als Novize in diesen Orden angetreten bin, warum ich katholische Theologie studiert habe, Priester geworden bin und warum ich als Jugendseelsorger immer wieder unermüdlich Mädchen und Jungen ermutigt habe, ihrem Ureigenen zu trauen. Und das finde ich eben auch in vielen Filmszenen. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel zeigen von Ingmar Bergman, der große schwedische Filmemacher. 2007 ist er gestorben, über 50 Filme hat er gedreht, und kurz vor seinem Tod sagt er einer Journalistin in ganz wenigen Worten, was es für ihn heißt, eine Filmszene zu drehen. Er sagt, Einfachheit, Konzentration, perfekte Kenntnis und technische Genauigkeit müssen die Grundlage jeder Filmszene und jeder Filmsequenz sein. Aber trotzdem ist das immer noch nicht alles. Es fehlt das Wichtigste. Der innerste Lebensfunke, der wesentlich und unkontrollierbar ist und der je nachdem in einer Filmszene auftaucht oder eben auch nicht. Das hat mich geradezu beglückt im Schreiben dieses Buches, dass ich diesmal nicht Zitate aus einigen Büchern gesammelt habe, sondern ganz viele Zitate von Filmemacherinnen und Filmemachern. Und dass ich ohne groß zu überlegen immer wieder eine unglaubliche Verbindung, eine Brücke zur spirituellen Tradition gefunden habe. Wie gesagt, ich will niemanden vereinnahmen, aber wenn ich diese Worte von Ingmar Bergman höre, dann bin ich mitten in einem Weg, so wie ich das nenne, der engagierten Gelassenheit. An dieser Balance, es kommt auf mich drauf an und es hängt nie von mir alleine ab. Jede und jeder von uns hat eine ureigene Aufgabe auf dieser Welt, die nur sie oder er erfüllen kann. Und damit das gelingt, damit wir das nicht verkrampft, verbissen tun, empfiehlt uns Ingmar Bergman, dass wir uns immer wieder erinnern, dass es einen innersten Lebensfunken gibt. Also besser könnte man die heilende Kraft des schöpferischen Geistes Gottes nicht umschreiben. Der innerste Lebensfunke, der wesentlich und unkontrollierbar ist. Und darum möchte ich Ihnen eine kleine Möglichkeit geben, dem nachzuspüren, die Stille, das Innehalten der Atem, das sind so Momente, wo ich eben in diese Balance geraten kann. Wo ich mir wohl bewusst bin, was alles für ungelöste Fragen in meinem Leben noch anstehen. Und wo ich dann erst recht auch gut mit mir selber bin und in die Tiefe gehe. Ich möchte Sie einladen, einen kleinen Moment beide Füße auf den Boden zu stellen. Ich lade Sie ein, einen kleinen Moment die Augen zu schließen. Ihr Atem vom Ein- und Ausatmen unterstützt Sie. Hildegard von Bingen sagt, mein Atem ist mein Gebet. Und wir kennen es, die Gedanken wollen jetzt viel Raum einnehmen. Wenn wir sie bekämpfen, werden sie noch stärker. Wir können sie durch unser achtsames Ein- und Ausatmen wie Wolken vorbeiziehen lassen. Ich atme noch einmal tief ein und aus. Und wenn es Ihnen gut tut, strecken Sie sich, locken Sie Ihre Schultern, gähnen, stöhnen, ist erlaubt, wir sind unter uns. Ja, das ist meine tiefe Hoffnung, dass mitten im Alltag ich weiß, ich bin der Erste, der weiß, wie schwierig das sein kann. Aber seit ich Jahr für Jahr mich auch mit vielen anderen einen Weg der Achtsamkeit begebe, weiß ich auch zunehmend, dass es möglich ist, mitten im Alltag sich kleine Nischen des Innehaltens zu gönnen. Das ist meine erste Ermutigung von diesen sieben. Ist eigentlich die schwierigste, darum habe ich damit angefangen, damit wir es gleich hinter uns haben. Sammle dich, bleib bei dir. Aus gesellschaftspolitischer Verantwortung brauchen wir Frauen und Männer, Jugendliche, die immer wieder einen kleinen Moment in ihre Kraft hineingehen. Und das ist möglich. Ich nenne das Kraftübungen im Alltag. Das kostet mich immer wieder Mut, in meinen Büchern so kleine Übungen zu schreiben, weil das tönt alles ungleich. Jeder Trottel kann das schreiben. Beim Aufstehen einen Moment stehen bleiben. Aber erst wenn Sie probieren, es zu tun, dann merken Sie, wie lange das brauchen kann. Wenn Sie auf Schnelligkeit programmiert sind. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin 2 Monate zu früh auf die Welt gekommen. Also mir kann es nicht genug schnell gehen. Und da die andere Seite hineinzuleben, das hat mich jahrelang mit Übung gebraucht, aber es ist möglich. Und ich bin eben dankbar, dass ich da überall, also nicht nur in der Schweiz, auch in Europa, auch ganz viele Menschen, Frauen und Männer, die eben merken, wir brauchen einen anderen Umgang in der Zeit. Das ist die erste Ermutigung. In der Kraft des Daseins können wir viel mehr tun, als wir meinen. Bleib bei dir, sammle dich. Und ich erzähle da von einer kleinen Filmszene von meinem Lieblingsregisseur. Das ist auch immer schwierig für mich, mich für einen Regisseur, für eine Regisseurin zu entscheiden. Aber wenn ich es heute Abend muss, dann würde ich sagen, der polnische Regisseur Krzysztof Kieslowski ist mein Lieblingsregisseur. In seiner wunderbaren Trilogie Blau, Weiß, Rot hat er Filme entworfen in seiner Aktualisierung der 10 Gebote. Das waren 10 Fernsehsendungen, die danach sogar ins Kino kamen, weil sie so eine Kraft ausgestrahlt haben. Da möchte ich Ihnen eine kleine Szene sagen. Der letzte Film eben, 3 Farben Rot, der wurde in Genf gedreht. Irene Jacob, eine junge französische Schauspielerin, spielt da bezaubert eine junge Frau, Valentin. Und Jean-Louis Trintignant, den man zuletzt im Film Amour, Liebe von Michael Haneke sehen konnte, der spielt einen alten, menschenfeindlichen Richter. Und dann ist eine kleine Szene. Ich kann die mir nicht genug anschauen. Und ich sage, das ist auch mein Gebet. Das ist auch Meditation, wenn ich merke, das gibt mir Kraft. Wenn ich eine kleine Filmszene immer wieder mir hole. So wie mir ein Psalmwort, du hast mich hinausgeführt aus der Angst, du hast mir Raum geschaffen, so wie ich mir das immer wiederholen kann, so wiederhole ich mir auch kleine Filmszenen. Folgende Situation, Valentin kommt zu diesem Richter, ist völlig außer sich, völlig entsetzt. Sie sagt, heute habe ich erfahren, dass mein Bruder drogensüchtig ist und ich kann überhaupt nichts tun. Ich bin nur noch Ohnmacht, Frustration, Trauer, Wut, völlig von der Rolle. Und zu meinem großen Erstaunen schaut der Richter sie an und Kieslowski gibt mir eben die Möglichkeit, da eben auch hinschauen zu können. Und dann sagt der Richter folgende Worte: Sie können sehr viel tun, einfach da sein. Und Valentin wird noch verrückter, weil sie meint, dass er sie nicht ernst nimmt. Und er schaut sie groß an und sagt: Ich meine sie ernst. Im Dasein liegt eine Kraft. Ich habe es vorhin mit Ihnen erfahren. Ich nenne das sogar die politische Kraft des Friedens. Hier in dieser Friedensstadt Osnabrück, wo vor ein paar Wochen 4000 Menschen für eine Willkommenskultur der Flüchtlinge vor dem Rathaus hier waren. Wir brauchen Frauen und Männer, die sich immer wieder sammeln. Das ist meine erste Ermutigung. Und im Film zum Beispiel Ziemlich beste Freunde, die Sandro-Schafe, wo ich so herzhaft lachen kann, das sind eigentlich so meine Lieblingsfilme, wo Weinen und Lachen ganz nahe beieinander ist. Wie im Himmel, Billy Elliot oder der kleine Schweizer Film Die Herbstzeitlose. Ziemlich beste Freunde, ein Querschnittgelähmter und ein Querliger, Erwerbsloser. Und dann diese Momente, wo beide wirklich da sein können und wo sie von ihrer Freude erzählen können, aber auch von ihrer tiefen Verletzlichkeit. Und darum bin ich überzeugt, dass Kino auch Kathedrale sein kann. Und das führt mich zur zweiten Ermutigung: Du bist mehr als deine Verletzungen. Ich beginne dieses Kapitel mit folgenden Worten. Es besteht kein Zweifel. Ich liebe vor allem Filme, in denen Menschen zu sich selbst befreit werden. Und bevorzuge vor allem solche, in denen Menschen trotz Traumatisierungen und Ungerechtigkeiten am Schweren wachsen und reifen. Abgrundtiefe, schmerzliche Kindheitserfahrungen gehören auch wesentlich zu meinem Lebensweg. Wenn ich unermüdlich Menschen ermutige, ihre Opferrolle zu verlassen, dann tue ich dies, weil ich selbst erlebt habe, wie schmerzvoll und vor allem wie lange ein Heilungsprozess dauern kann. Beim Schreiben dieses Kapitels im August 2014, da hatte ich am 11. August mit Tränen in den Augen erfahren, dass der großartige Schauspieler Robin Williams durch Suizid sein Leben beendet hat. Ein begnadeter Künstler, der Millionen zum Lachen bringen konnte. Denken Sie zum Beispiel an den Film Mrs. Doubtfire. Und der selber an unendlichen Depressionen litt, immer wieder diesen schweren, dunklen Loch ausgeliefert war. Wirklich der traurige Clown. Und so habe ich mich natürlich bei dieser Todesnachricht sofort an diesen wunderbaren Kultfilm aus dem Jahr 1989 erinnert, Der Club der toten Dichter, wo Robin Williams als Lehrer John Keating die Schüler einlädt, aufs Pult zu steigen. Und dazu schreibe ich dann nur noch einen Satz. das Leben aus einer anderen Perspektive anzuschauen, ist eine gute Umschreibung einer spirituellen Blickrichtung. Das Leben aus einer anderen Perspektive anzuschauen, ist eine gute Umschreibung einer spirituellen Blickrichtung. Und das führt mich zur dritten Ermutigung: Erwache zum Träumen. Und dazu möchte ich eine Filmmusik einspielen, damit wir so etwas von dieser Kraft, die Musik ist ja in den Filmen auch etwas ganz Wichtiges. Ich möchte Ihnen als französischer Liebhaber, nachdem 18 Stunden vorbei waren, die Sprache, die ich hasste, dann ist sie wieder zur Rücksprache geworden. Ich möchte sie hineinhören lassen in die wunderbare Filmmusik vom Film Die fabelhafte Welt der Amélie Poulain. Auch so ein bezaubernder Film, ich kann mir den nicht genug anschauen. Und wenn ich Paris besuche, dann gehe ich in diese Gemüsehandlung. Wunderbare Musik zur dritten Ermutigung, erwache zum Träumen. Der brasilianische Bischof Dom Helder Camara sagt das in Worten, die viele von Ihnen kennen, aber Kraftworte darf man gerne wiederholen. Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist dies der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Filme können uns unterstützen, damit wir gemeinsam erwachen zum Träumen. Die Kraft der Bilder kann uns zu einem gemeinsamen Aufbruch bewegen. Spiritualität ist nicht nur eine sehr persönliche Angelegenheit, sondern immer auch eine verbindende, eine sozialpolitische Aufgabe, weil es dabei ums Ganze geht. Darüber könnten wir ein ganzes Symposium gestalten, ich bin der festen Überzeugung, dass auch Filme beitragen, um unsere Welt menschlicher werden zu lassen. Weil da begegnen wir eben Menschen, da begegnen wir Geschichten und dann wird ein abstraktes Thema wird ganz konkret. So wie es zum Beispiel Schwester Eva Maria Zimmer in ihrer Kolumne am letzten Samstag in der Notz so eindrücklich beschrieben hat. Sie ist Leiterin der berufsbildenden Schulen in Marienheim und gut zu 1000 und sie hat einen Brief veröffentlicht, ein fiktiver Abschiedsbrief eines Flüchtlings, den eine Schülerin geschrieben hat. Mit diesen beklemmenden Worten: Ich aber frage mich, wie viel Mensch bin ich? Wie viel Mensch ist ein Flüchtling? Eine beklemmende Frage, wie viel Mensch ist ein Flüchtling? Und ich bin vielen Filmemacherinnen und Filmemachern unendlich dankbar, dass sie da eben den Mut haben, die Wundmale unserer Zeit aufzuteilen. Und wenn ihnen das dann gelingt, narrativ, sogar in einer spannenden Geschichte zu tun, dann können eben unsere Herzen bewegt werden und dann können wir eben spüren, doch, es ist möglich in aller Unmöglichkeit. Bleib bei dir die erste Ermutigung, du bist mehr als deine Verletzungen. Die zweite: Erwache zum Träumen. Und das führe ich weiter, Sie spüren, ich mache das konzentrisch, also nicht im Sinne von Fortschrittsgläubigkeit, man muss nur erst die erste Stufe erreichen und dann die zweite. Also ich nehme in vielen Gesprächen mit Menschen auch so einen spirituellen Leistungsdruck wahr. Wir sind ja auch alle Kinder unserer Zeit. Ich nehme so wahr, dass so gewisse dann sagen, ach, wenn ich endlich durchmeditiert wäre, wenn endlich alles klar ist. Mir hilft da immer ein Wort vom Theologen Hieronymus aus dem 5. Jahrhundert: Lach nicht über jemanden, der zwei Schritte zurückgeht. Bedenke, er könnte Anlauf nehmen. Das ist für mich eine total sozialpolitische Aufgabe. Aussage: In einer Welt, wo Arbeitsplätze so schnell wegrationalisiert werden, ich wünsche Ihnen, dass Sie rückfällig sein dürfen, weil nur so können Sie Ihre Kraft spüren und Ihre Kraft spüren heißt immer auch in Berührung kommen mit Ihrer Kraftlosigkeit. Wer hätte das besser ausdrücken können als der Grand Maître Charlie Chaplin? In der vierten Ermutigung, spiel dich ins Leben hinein, schreibe ich an eine Hommage an diesen großen Pionier des Kinos mit folgenden Worten: Gemeinsames Lachen ist für mich eine große Kraftquelle. Sich zu krümmen vor Lachen setzt neue Energien frei. Ausgelassene Lebensfreude und ein Kampf für die Menschenrechte sind keine Gegensätze. In Lausanne am Genfer See, da gibt es ein Kino mit 863 Plätzen. Eine weise Frau, eine 84-jährige junge Frau, kämpft wie eine Löwin für ihr Kino. Und Ende August zeigt sie immer einen Stummfilm von Charlie Chaplin. Und als ich das erste Mal da war, habe ich dann erst gehört, dass Charlie Chaplin 1971 zu all seinen Stummfilmen auch noch Musik selber komponiert hat. Und an einem heißen Sonnentag sind wir 10 Minuten vor Beginn dahin gegangen, weil ich gedacht habe, wer schaut sich schon einen alten Chaplin an? und zu meinem Erstaunen auch fast Entsetzen, wir haben die Plätze 853 und 854 gekriegt. Das Kino war voll, von Kindern bis Open End. Und dann dieser Film, The Kid, wo eben dieser Dualismus aufgehoben wird, dass sich einsetzen für die Kleinen und Entrechteten und Lachen und Lebensfreude teilen, dass das keine Gegensätze sind. Ich entdecke das im Film Grand Budapest Hotel. Unglaublicher Film. Fragen Sie mich nicht, um was es da geht. Es ist einfach traumhaft. Es ist einfach unglaublich, die Liebe zum Detail. Und das ist etwas ganz Wichtiges, der Film von Wim Wenders. Pina tanzt und sonst sind wir verloren. Interreligiös wird in der spirituellen Tradition der Tanz immer wieder als kraftvolles Symbol dargestellt. Ein Tanzen braucht nicht Übung, höchste Präsenz. Aber das Entscheidende, das können wir nicht machen. Es sind die Momente, wo der Tänzer, die Tänzerin zum Tanz wird, wo wir aufgehen in etwas Größeres. Und ich behaupte, Sie kennen das alle. Momente, wo Sie voll da sind und ganz weg. Herzhaft lachen konnte ich, als ich den Europapark in Rust besucht habe. Die Familie meines Lebenspartners hat mich dahin geführt, das war nicht mein Wunschort. Den Nichten und Neffen hat es total gefallen. Ich habe gesagt, mir wird schon schwindelig, wenn ich diese Bahnen nur sehe. Ein riesen Freizeitpark. Und dann, als alle auf den Bahnen waren und ich schön Zeit hatte, kam mir der Himmel entgegen. Ein kleiner Rohrbruch in der Seitenstraße und auf einmal strömte Wasser aus dem Boden und im Nu waren ein paar Kinder da und haben rund um dieses Wasser gespielt. Und dann der Ernst des Lebens. Eine Mama kommt, nimmt ihre kleine Tochter, ihren kleinen Jungen energisch an der Hand, rührt sie an und sagt ihnen, kommt, wir müssen weiter. Wir sind schließlich nicht zum Vergnügen hier. Ach, ich konnte mich nicht erholen von dieser kraftvollen Szene. So ein wunderbarer Spiegel, den auch John Lennon der Beatles benennt. Echtes Leben ereignet sich, wenn wir mit anderen beschäftigen. Spiel dich ins Leben hinein, lass dich immer wieder locken auf zur Lebensfreude. Bleib nicht fixiert auf das, was noch nicht da ist, sondern entdecke, das ist Alltagsübung, entdecke, was schon da ist. Das Nörgeln, das Merken, Meckern, das dauernd Kritisieren, das uns so viel Energie nimmt, das kann verwandelt werden, wenn wir eben den Blick, das ist eine Blickschulung, wenn wir den Blick auf das lenken, was möglich ist und nicht fixiert bleiben auf das, was im Moment noch nicht möglich ist. Und das führt mich zur fünften Ermutigung, zu der Sie dann auch eine Filmmusik hören, wachse am Widerstand. Ich bin so angetan von einer Hildegard von Bingen, von einem Martin Luther, von der Kammerstuhl, Dorothee Sölle, weil aus meiner Sicht das Menschen waren, die Angst vor ihrer Größe verloren haben, ohne Größenwahnsinn zu sein. Um diese Gratwanderung geht es. Und sie haben die Angst vor ihrer Kleinheit verloren, ohne sich minderwertig fühlen zu müssen. Am Samstag bin ich ja mit einem Besinnungsrat im Haus Rohrbeck in Georgsmarienhütte zum Thema Demut, eine Tugend der Starken. Das ist echte Demut. Die Angst vor der eigenen Größe zu verlieren. Ganz im Sinne der Bergpredigt. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ohne Größe wahnsinnig zu werden. Und die Angst vor der Kleinheit zu verlieren, ohne sich minderwertig zu werden. Und das hat für mich etwas zu tun. Lernen, mit Widerstand konstruktiv umzugehen. Die deutsche Filmemacherin Margarete von Trotta, ich verpasse keinen Film von ihr, die hat also wunderbare Filme, vor allem jetzt Frauenfiguren, Nienaje nach Rosa Luxemburg, Hildegard von Bingen, der neueste, Hannah Arendt, Denken ohne Geländer, wo mir einfach Mut gemacht wird, nicht in der Opferrolle stecken zu bleiben. Also in der Schweiz sagt man immer ein bisschen jammern, das hängt total fit. Immer ein bisschen jämmern, sagt man konkret, jämmern. Da können Sie sich eine ganze Lebensidentität aufbauen. Immer das kleine, arme Würstchen sein. Und darum sind alle Heilungsgeschichten Jesu, das sind für mich Erweckungsgeschichten. Befreiungsgeschichte, weil Jesus nicht der Bund ist, sondern er weckt das in den Menschen, was schon da ist. Und das habe ich in einer Filmszene gesehen, die berührendste Filmszene in diesem Jahr. Ein kleiner afrikanischer Film, Timbuktu, hatte leider im deutschsprachigen Raum noch zu wenig Resonanz. Ich hoffe, dass sich das noch ändert. In der französisch sprechenden Welt haben wir große Beachtung gefunden und bei der Preisverleihung der französischen Filmpreise, es gibt ja die Oscars in Hollywood, die Lola in Deutschland, die Romy in Österreich, in Frankreich gibt es die César. Und dieser kleine afrikanische Film ist als Außenseiter angetreten und er hat die 7 Hauptpreise erhalten. Es geht darin, und ich habe mir lange überlegt, ob ich mir diesen Film anschauen will, weil ich Gewaltszenen im Kino nicht ertrage. Sich schützen ist etwas ganz Wichtiges im Leben. In diesem Film Timbuktu geht es um diese schreckliche Situation, dass im Jahr 2012 die Islamisten Hauptstadt von Mali, Timbuktu, eindringen und sie verbieten alles, was das Leben lebenswert macht. Man darf nicht mehr lachen auf öffentlichen Plätzen, man darf nicht mehr Musik hören, nicht einmal mehr Instrumente spielen, wegen Gitarren und Flöte, und für die Kinder und Jugendlichen, man darf nicht mehr Fußball spielen. Und dann sehen Sie 1:30 eine der genialsten Szenen der Filmgeschichte. So empfinde ich es. Was machen diese Kinder und Jugendlichen? Ist ja völlig klar. Sie spielen Fußball ohne Ball. 1,5 Minuten wird da das große Lebensthema nicht in der Opferrolle stecken bleiben. Archetypisch, genial, mit einer großen Kreativität entfaltet. Ich spiele Ihnen die Filmmusik ein, um Sie ein bisschen zu locken, um Ihnen ein bisschen Geschmack zu eröffnen für diesen Film, Timbuktu. Die Musik, die gespielt wird, während die Jugendlichen Fußball spielen, ohne Ball, während Tore fallen, ohne Ball. Timbuktu, die Kraft der Bilder kann in uns auf einmal wieder eine Hoffnung wecken, ein Vertrauen fördern, Ängste aufweichen, damit wir nicht in der Verlorenheit bleiben. Das zeigt sich auch in diesem Film von Menschen und Göttern, die Sonne, die Dieu, französischer Film, der von der Situation erzählt, dass da 6 Trappistenmönche in Armenien umgebracht worden sind. Und der Regisseur, Xavier Beauvoir, der nennt sich Atheist. Und ich respektiere natürlich diese Aussage. Ich muss Ihnen aber sagen, wenn ich diesen Film anschaue, dann bin ich so angerührt und ich entdecke eine unendliche Fülle von spirituellen Spuren. Und natürlich fragt dann meine inneren Kritiker oder meine kritischen Seiten, die fragen mich dann immer wieder, ob ich mir jetzt da nicht etwas einbilde, ob ich mir da etwas zurechtlege. Und dann war ich natürlich sehr beglückt, als ich das Buch entdeckt habe vom 7. Mönch, der überlebt hat. Das ist ja eine besondere Herausforderung, wenn Sie Überlebende sind. Und der 74-jährige Mönch, Frère Schottler, sagt in seinem Tagebuch folgende Worte: Ich empfinde eine tiefe Freude beim Anschauen dieses Filmes. Unser Prior hat ihn schon 10-mal angeschaut. Das ist natürlich eine Wohltat für mich, nicht alleine verrückt zu sein. Es ist klar, dass der Heilige Geist darin wirksam ist. Einige Schauspieler, die nicht gläubig sind, sind überzeugender als manche Mönche. Die Art und Weise, wie sie in der Kapelle singen, ist schöner als unser Gesang. Dieser Film lässt sich wie eine Ikone anschauen, in der sich immer neue Aspekte zeigen. Das gilt für mich auch für die Filme von Pier Paolo Pasolini. Und das hat mich natürlich bestätigt, was ich eben in diesem Buch ausdrücken wollte. Gottes Geist weht, wo sie will, unaufhaltsam. In Klammern möchte ich Ihnen noch sagen, wenn Sie Interesse haben, diese kleine, wunderbare Filmszene Fußballspielen ohne Ball anzugucken, dann können Sie auf meine Homepage gehen, das ist ganz einfach mein Name in einem Wort, www.schutz.ch. Beim Ausgang haben Sie auch Flyer, wo die Homepage draufsteht. Und wenn Sie da diese Homepage anklicken, dann können Sie diese Filmszene entdecken. Ich sitze da in einem Wärmekino und erzähle, und dann wird Ihnen die Filmszene auch gezeigt, warum ich da so angewöhnt bin von diesen Fußballspielen ohne Ball. Zur 5. Ermutigung: Wachse am Widerstand. Anders mit Schwierigkeiten, mit durchkreuzten Lebensplänen umgehen, das führt mich zur 6. Ermutigung, ist mir nicht in die Wiege gelegt worden: Du darfst scheitern. Auch wenn ich mein Bestes gegeben habe, es ist bruchstückhaft. Scheitern, das soll man nicht suchen, verherrlichen schon gar nicht, aber es kann eben auch zu unserem Weg gehören. Du darfst scheitern, ich beginne dieses Kapitel mit ein paar Worten vom Lausanner Tennisspieler Stanislaus Wawrinka. Es gibt ja in der Schweiz nicht nur den hochbegabten Tennisspieler Roger Federer, der in einer großen Konstanz spielt, sondern eben auch den Lausanner Tennisspieler immerhin in den Top 10, Stanislaus Wawrinka. Er musste bis im Januar 2014 warten, um endlich ein Grand Slam Turnier beim Australian Open zu gewinnen. Und als ihn danach eine Journalistin gefragt hat, wie er denn mit all den Jahren des Misserfolges umgegangen sei, da sagt er, der irische Literatur-Nobelpreisträger Samuel Beckett hat mir geholfen. Und dann zitiert Stanislaw Wawrinka folgende Worte von Samuel Beckett. Immer versucht, immer gescheitert. Egal, versuch es wieder, scheitere wieder, scheitere besser. Wer lebendig bleiben will, wer sich wie der Lebensbruder aus Nazareth dem Leben liebend in die Arme wirft, der wird jeden Tag neu, die Psalmen sind ein wunderbares, wunderbare Möglichkeit, danken, loben, preisen können, aber er wird eben auch immer wieder mit dem Zerbrechlichen konfrontiert sein. Immer versucht, immer gescheitert, egal, versuch es wieder, scheitere besser. Und in vielen Filmen, ich denke zum Beispiel an die Filme des finnischen Regisseurs Aki Kaurismäki, fast wie Schweizerdeutsch, Aki Kaurismäki, der so diese Gabe hat, eben die ganz kleinen Menschen ins Licht zu stellen und ihnen ihre Würde wieder zurückzugeben. Da bin ich den Filmemachern dankbar. Und ich denke an den Film Das Mädchen Vadia. Der erste Film, den eine saudi-arabische Filmregisseurin drehen konnte, in dem es um etwas ganz Alltägliches geht, aber in Saudi-Arabien ist das etwas Hochdramatisches. Ein Mädchen möchte auch Fahrrad fahren, weil das nur den Jungen wohlbehalten ist. Und dieser Film, spannend, spannend wie ein Krimi gedreht, lässt mir ein 12-jähriges junges Mädchen begegnen, das mit Klugheit und Diplomatie zu ihrem Ziel gelangt. Weil sie eben immer wieder das Auf und Ab des Lebens akzeptieren. Also wenn sie Lust bekommen haben, vielleicht den einen oder anderen Film zu sehen, sie finden natürlich am Ende meines Buches 7 Seiten lang die Liste aller Filme. Ich habe darauf geachtet, dass alle als DVD erhältlich sind. Und ich kann es nicht überprüfen, aber ich bin fest überzeugt, dass Sie in der Stadtbibliothek viele dieser Filme entdecken und auch ausleihen können. Wenn Sie vielleicht Lust erhalten haben, dass Film eben auch Meditation, Gebet sein kann. Und auch beim Scheitern, da hilft mir der Humor weiter. Was gibt es Schöneres, als wenn man über sich selber lacht? Kürzlich an einem Vortrag, kläglich bin ich gescheitert. Auf einmal hatte ich so das Gefühl, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen mich auf einen Sockel stecken. Und das mag ich nun überhaupt nicht. Und dann bin ich so richtig ein bisschen ungehalten worden und habe gesagt, Sie kennen mich ja gar nicht. Sie wissen gar nicht, wie unausstehlich ich im Alltag sein kann. Das wollte ich sagen am Vortrag. Aber ohne es zu bemerken, habe ich mit großer Überzeugung gesagt, Sie wissen ja gar nicht, wie unwiderstehlich das sein kann. Was für ein grausames Scheitern. Der Humor, die freudschen Versprecher, die halten uns ja oft im Spiegel hin. Und das macht eben unser Leben so lebenswert, wenn wir immer wieder Treiben anfangen dürfen. Und so schließt sich der Kreis mit der siebten Ermutigung: Sag Ja zu deinem Weg. Letztlich geht es immer wieder um diese große Lebensaufgabe, sich zu versöhnen mit dem Leben, was immer geschehen sein mag. Lernen, trotz allem ein Ja zu sagen. Und das kann manchmal Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar ein Leben lang dauern. Ich kenne keine Biografie von großen, weisen Frauen und Männern, in denen es nicht immer letztlich um dieses Thema geht. Eben, wie ich schon gesagt habe, nicht fixiert bleiben auf das, was nicht gelungen ist, sondern den Blick verwandeln lassen, um das zu sehen, was auch da wieder Neues wachsen und reifen kann. Und ich verdeutliche das in einem eindrücklichen Film, auch eine wahre Geschichte aus dem Jahr 2013, Philomena. Die englische Schauspielerin Judi Dench, die spielte ja nicht nur in 7 James Bond Filmen M, die Chefin des Geheimdienstes, sondern auch in vielen starken Charakterrollen. Im Film Philomena geht es um die wahre Geschichte einer bis heute lebenden 84-jährigen Philomena, die als junge Frau einen Knaben geboren hatte. Sie war unverheiratet, sie wurde in ein Kloster verbannt, musste Tag und Nacht schuften und das Schlimmste, sie musste unterschreiben, dass ihr Junge, ohne dass sie gefragt würde, zur Adoption freigegeben wird, sprich verkauft wurde. Und Judi Dench, das mag ich in den Filmen, mit so einem trockenen englischen Humor, aber mit einer tiefen, unglaublichen Ausdruckskraft, spielt diese Philomena, die, müssen Sie sich mal vorstellen, die nach dieser Traumatisierung geheiratet hat, Kinder gehabt hat, und erst mit 70 Jahren die Kraft hatte, um ihren Kindern zu sagen, dass sie als junge Frau einen Knaben geboren hat. Echte Versöhnung kann manchmal so lange dauern. Erst mit 70 sagt sie das ihren Kindern, und ihre Tochter ist so aufgewühlt, dass sie einen Journalisten um Hilfe bittet, und das ist dann die Kraft dieses wunderbaren Filmes, dass sie sich dann auf den Weg machen, auf die Suche nach diesem Sohn. Und dann kommt die kleine Schlüsselszene, die ich erwähne. Es sind nur kleine Filmmomente, die ich beschreibe. Den Film müssen Sie nicht gesehen haben, sondern es geht um Hoffnungsgeschichte. Philomena und der Journalist finden schlussendlich diese Schwester, die ein Leben lang wusste, wo ihr Sohn ist und es ihr nicht gesagt hat. Und der Journalist war fest überzeugt, dass jetzt Philomena mit einem Wutausbruch auf diese Schwester losgeht. Und dann im Film kann man das so wunderbar sehen, sie steht dann wirklich da in ihrer Kraft. Und sagt: Schwester, ich vergebe Ihnen. Und der Journalist erträgt fast nicht. Schreit Philomena an: Das darf doch nicht wahr sein. Sie tun also nichts. 2 Jahre lang habe ich Sie unterstützt und jetzt das. Sie vergeben einfach so. Philomena antwortet: Nein, nicht einfach so. Es ist schwer. Es ist unsachlich schwer. Aber noch schwerer ist es, im Hass stecken zu bleiben. Und die Waage Philomena, 84 Jahre jung, ist im Frühling 2014 nach Rom gegangen und bei einer öffentlichen Audienz Papst Franziskus anzuflehen, aber mit ihrer ganzen Widerstandskraft auch einzufordern, er möge sein Mögliches tun, damit die 60.000 immer noch verschlossenen Adoptionsakten in Irland freigegeben werden. Da sind sie voll in der Tradition von Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und dagegen. Das ändern, was zu ändern ist, und das anzunehmen, was noch nicht zu ändern ist, und das eine vom anderen zu unterscheiden. Vielmehr machen wir Mut, mitten im Leben zu stehen. Sie zeigen mir auf, dass ich nicht alleine bin mit meinen Fragen, und sie eröffnen mir immer wieder eine göttliche Spur. Darum gestalte ich auch Film bis hin ins Wochenende im Kloster Damme, hier in der Nähe, bin ich immer Ende Februar da, und in einer Gruppe schauen wir so einen ganzen Film miteinander an und suchen dann den Zugang zu eigenen Erfahrungen und zur spirituellen Spur. Und als ich im letzten Sommer dann ganz erleichtert war, dass dieses Buch geschrieben worden war, ich hatte ein Jahr lang Schreibstau vor diesem Schreiben, das gibt es eben auch, da bin ich mitten in der Nacht erwacht, und das ist die letzte Seite meines Buches, die ich Ihnen als Ausklang gerne noch mitgeben möchte. Da bin ich mitten in der Nacht erwacht, erleichtert, mein Manuskript ist geschrieben, und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. In Lausanne, in der Stadt, in der wir wohnen, da ist ein junger Regisseur, Lionel Bayer heißt er, sogar in der Schweiz leider noch zu wenig bekannt. Er macht so wunderbar langweilige Filme. Das liebe ich heiß, langweilige Filme, wo ich eben noch die Möglichkeit habe, hinzugucken. Kino kann uns ja zuballern. Das kann uns total entfernen von dem, das Gegenteil von dem, was ich Ihnen heute Abend weitergeben wollte. Das kann Sucht werden, das kann eine Parallelwelt zu meinem Leben sein. Ja, alles im Leben kann ambivalent sein. Ich möchte, weil das ist meine Lebenseinstellung, nicht im Negativen stecken bleiben, sondern das hervorheben, was möglich ist. Und so habe ich gedacht, jetzt schreibe ich den Lionel Bayer, der mich und meine Bücher sicherlich kennt, ich schreibe ihm einen Brief und frage ihn, ob er Lust hätte, mit mir Kaffee zu trinken und zum Thema Film und Spiritualität ins Gespräch zu kommen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe ihm per Post einen Brief geschrieben. Also das kann man heute. Man kann Briefe schicken, man kann einen Briefmarke auf den Brief geben, man kann ihn einwerfen. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte gerne mit Ihnen zu Film und Spiritualität ins Gespräch kommen. Am anderen Tag habe ich eine E-Mail erhalten, ich war hochbeglückt, wo er mir sagt, ich bin gerade am Weggehen zu den Dreharbeiten meines neuen Filmes, eine Stunde Zeit habe ich. Ich trinke gerne mit Ihnen Kaffee, über Film rede ich gerne, mit Spiritualität habe ich nichts am Mut. Dann hat es mich natürlich noch mehr gelockt dahin zu gehen. Und auf der letzten Seite meines Buches schreibe ich auf, was dieser 40-jährige Regisseur Lionel Bayer mir gesagt hat. Das Kino ist eine Möglichkeit, über das hinauszuwachsen, was das Leben für uns vorgesehen hat. Ich hasse den Ausdruck C'est la vie. Das Leben ist dazu da, um verwandelt zu werden. Viele verwandeln das Leben die ganze Zeit. Meine Filme sollen keine Illustration des Lebens sein, sondern ein Ort, an dem das Leben versetzt wird. Darum ist es mir wichtig, dass das Drehbuch mich an einen Ort führt, den ich noch nicht kenne. Während der Dreharbeiten lebe ich voll und ganz auf. Vorher braucht es eine intensive und seriöse Vorarbeit. Es kostet mich immer wieder Mut, 2 bis 3 Millionen Franken zusammenzubringen, damit ich das ausdrücken kann, was schon in mir ist und was ich anderen mitteilen möchte. Während der Dreharbeiten habe ich dann kein Zeitgefühl mehr. Ich bin hochkonzentriert und achte auf alles. Auf jedes Detail. Und dann versuche ich mich zurückzunehmen, damit die Schauspielerinnen und Schauspieler die Filmszene ihren Raum erhält. Ich bereite viel vor, damit ich mich während der Dreharbeiten wie auflösen kann. Sie können sich vorstellen, wie ich an diesem Kaffeetisch saß. Ich musste mich dauernd erhalten, weil ich kurz vor dem Abheben, war. Unglaublich, ein junger Mann, der mir sagt, ich habe mit Spiritualität nichts am Hut, und der drückt das auf, was ich bei vielen spirituellen Meistern und Meisterinnen immer wieder höre. Voll da zu sein, ganz weg zu sein. Pierre Daya de Chanda, es macht das Glück und den Wert des Lebens auf, in etwas Größeren aufzugehen, als man selbst ist. Lionel Bayer, ich bereite viel vor, damit ich mich während den Dreharbeiten wie auflösen kann. Dann bin ich nur noch wie ein Schwamm, der alles aufnimmt, was sich ereignet. Wenn ein Film beendet ist, dann kann ich mein Vertrauen verlieren. Ich fühle mich dann sehr zerbrechlich und zweifle daran, ob ich je wieder einen Film machen kann. Dann ist es höchste Zeit, ein neues Filmprojekt zu starten. Das war für mich eine Sternstunde, diese Begegnung, die mich gestärkt hat zu dem, was meine Lebenserfahrung ist, dass wenn wir einander begegnen in dieser Haltung, dass das Wesentliche schon in uns angelegt ist, dass wir immer wieder überrascht werden können. Und das sagt auch Doris Dörrie, dass sie zum Beispiel beim Film Kirschblüten, dass das ihr Leben verändert hätte. Dass es ihr nicht mehr darum gehe, immer nur Kontrolle bewahren, alles im Griff zu kriegen, sondern dass sie eben auch etwas geschehen lassen möchte. Widerstand und Ergebung geschehen lassen und zu wirken. Und so möchte ich Ihnen zum Auftrag des heutigen Abends die Filmmusik von Kirschblüten einspielen. Ist auch so einer der berührendsten Filme, den ich kenne. Ich begegne da Elmar Wembler, Hannelore Elsner, die geradezu die Rollen ihres Lebens spielen. Es ist so richtig bayerisch, sie heißt Rudi, er heißt Rudi. Und sie sind an der Ostsee und da geschieht das Unglaubliche. Am Morgen liegt Rudi tot im Bett. Und ein Schrei der Verzweiflung geht durchs Hotel. Und dann hat Elmar Wembler als Rudi diese große Gabe, dass er dahin geht, wo seine Frau immer schon ein Leben lang hingehen wollte und es leider nicht getan hat, weil sie es immer auf später verschoben hat. Er geht nach Japan er geht zu diesem Berg Fujihara, wo sie den japanischen Buto-Tanz tanzen wollte. Und dann die Schlussszene des Films mit der Musik, die ich Ihnen so als Bettrucker gerne mitgebe, da wird eben eindrücklich auch diese Dimension des Lebens ausgedrückt, dass die Liebe stärker ist als der Tod, dass wir im Leben und im Sterben in die Liebe Gottes hineingeboren werden. Und das drückt sich in dieser Filmszene, mit Worten kann man das gar nicht einfangen. Bilder und Musik haben da eine größere Möglichkeit. Da sehen Sie also Emma Wepper, der die Kleider seiner Frau, seiner verstorbenen Frau anzieht. Er beginnt zu tanzen und auf einmal taucht seine Frau auf und tanzt mit ihm. Als großes Hoffnungsbild, dass eben auch über den Tod hinaus wir in Verbundenheit bleiben können. Ich bin nach diesem Vortrag gerne hinten am Büchertisch. Sie können da schmökern. Ich bin auch gerne bereit zum persönlichen Gespräch. Ich signiere auch gerne Bücher, wenn Sie möchten, dass ich eine Widmung schreibe für Sie oder irgendjemanden. Ich freue mich, dass wir die Filmmusik als Ausgang hören können. Und ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr sehr aufmerksames Dasein in dieser wunderbaren offenen Kirche St. Vielen Dank.